bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Hallo zusammen, eine neue Folge Kein bisschen totenstill steht an. Ich weiß, ihr musstet jetzt ein bisschen warten, aber ich hatte noch so einen kleinen Umzug zu machen und deswegen sitze ich jetzt gerade mit unserem kompletten Equipment, also besser gesagt mit dem Rechner und meinem Monitor und meinem Mikro und meinem Kopfhörer sitze ich im Partykeller. Ja, tatsächlich, unser Haus hat einen Partykeller und das wurde jetzt umfunktioniert zum Büro. Und wie immer sehe ich den Volker, der sitzt in Wassenberg. Ich glaube, es ist die Küche, Volker, oder? Wo sitzt du da bei dir?
Ja, ich sitze in der Küche. Ich wäre aber lieber bei dir im Partykeller, damit ich wieder sagen kann, halt mal mein Bier.
Ja, also du bist immer herzlich willkommen, weißt du ja. Auch auf Bier. Aber ich weiß, du bist auch ein genüsslicher Weintrinker. Also du kannst auch bei uns ein schönes Gläschen Wein kriegen. Volker, ich freue mich total. Wir schaffen es tatsächlich, eine Folge noch aufzunehmen vor den Festtagen, die anstehen. Alle Leute sind trubelig und wuselig, was immer auch etwas ganz Besonderes ist, jetzt so diese Jahreszeit oder diese festliche Zeit mit den vielen Lichtern. Ja, wie gesagt, auch mit dem Trubel, mit dem Geschenke besorgen und alles, was dazugehört und schon mal die Festtage planen und wo wird was gegessen und was nicht alle ansteht. Und gleichzeitig ist es aber auch so, und das ist auch bei mir gerade im Freundeskreis tatsächlich passiert, dass dann da trotzdem so unerwartet Verlust reinfällt plötzlich, Todesfälle, die passieren. Mhm. Im November, also in den dunklen Monaten ist, was hast du gesagt, Abflugzeit. Hast du
ja gesehen? Ja, ich sag mal Erntezeit. Ja. Wenn die Blätter kommen und wenn sie gehen, da sterben die meisten Leute. Ne? Ja. Und das ist jetzt so, in den Wintermonaten hat man das Gefühl, ich meine, die Leute sterben immer so durch, aber man hat das Gefühl, das ist mehr. Ne?
Ja, das soll jetzt um Gottes Willen nicht pietätlos wirken, dass wir das so flapsig daher sagen. Aber wir beide sind ja auch ein Fan davon, immer zu betonen, dass der Tod eben zum Leben dazugehört. Ne, dass das alles hier eine wahnsinnig tödliche Angelegenheit ist auf dieser Erde und dass wir alle hier todernste Geschichte. Ist das rund um besondere Feiertage wie Weihnachten nochmal eine Spur, wie soll ich das nennen, anspruchsvoller?
Ja, für mich ist das so im Laufe der Jahre, ist das nur noch ein Datum. 24., 25., 26., 12., 31., 12., 1., 1. Und weil Ostern kommt, das sind für mich mittlerweile im Laufe der Jahrzehnte Daten geworden. Denn Tod ist völlig egal, Mann. Der zuschlägt, der kommt ungefragt, erbarmungslos, dann holt er sich jemanden. Die Leute, die dann aber, die Familie, die dann betroffen sind in der Familie, da wird einer rausgerissen, egal aus welchem Umstand, die haben dieses Datum im Kopf und dann frisst sich da irre tief rein. Mit den Leuten, ich meine, wir kümmern uns immer um unsere Angehörigen, aber mit den Leuten hat man noch ein bisschen mehr zu tun, weil eigentlich ist ja so Weihnachten ein Fest der Freude, der Familie, der Geselligkeit. Ja, und dann kommt Gevatter Tod um die Ecke und macht da mal einen Strich durch die Rechnung. Da haben die Leute natürlich irre viel mit zu tun. Ne? Man merkt das aber auch immer, wenn jemand gestorben ist, aber kann auch im Frühjahr gewesen sein, jetzt so um die Zeit, dann höre ich dann immer wieder, ja, ist jetzt das erste Weihnachten ohne. Die Leute fangen dann an, so aufzulisten. Ne? Da muss man eigentlich schon mal gut zuhören und sich mal ein bisschen Zeit nehmen. Ich sag immer mal ordentlich durchknuffeln und sich mal hinsetzen, mal das Kaffee trinken. Ne?
Wenn jemand jetzt kurz vor den Festtagen verstirbt, nimm mich mal mit, wie ist das organisatorisch? Also das bedeutet ja, dass man dann zwischen den Tagen jemanden bestattet, beerdigt. Also ich stelle mir das jetzt auch gerade, das ist ja eine besondere Herausforderung. Also man muss ein Datum finden, man muss das alles noch zusätzlich organisieren, das zehrt an den Menschen wahrscheinlich.
Ich habe das sehr oft und wir sind da jetzt auch gerade wieder in diesem Druck drin, das hat man aber auch Ostern, man hätte gern die Leute vorher noch beerdigt. Ne? Vor die Feiertage oder wie der Rheinländer mal sagt, zwischen den Tagen. Ne? Das muss dann irgendwie noch so als Abschluss muss das da reinpassen. Und da bemühen wir uns natürlich auch, dass wir das schaffen, aus einem ganz einfachen Grund. Der Tod, der ist der Super-GAU. Wenn der Mensch stirbt, dann ist der Super-GAU. Die Beerdigung ist eigentlich nur noch so der Abschluss. Und da wollen wir den Leuten da schon bei helfen, dass sie den Abschluss noch hinkriegen. Ne? Weil wenn man jetzt überlegt, man lässt einen Verstorbenen bis nach Weihnachten liegen, dann ist für die Leute irgendwie so eine, ja, wie soll ich sagen, wie so eine Blockade. Manchmal geht es nicht anders von der Zeit her. Ne? Wenn er jetzt natürlich am 22. stirbt, dann würde das auch für mich schon ein bisschen eng. Ne? Aber ansonsten, wenn es irgendwie geht, versucht man das sogar.
Das ist gedanklich, ne? Gedanklich, dass die Menschen da für sich.
Der Abschluss, der ist immer wichtig. Und gerade bei solchen Feiertagen, wo die ganze Familie sich trifft. Ja. Du weißt selber, wie das ist. Ich meine, der Fernseher ist ja auch voll jetzt mit Kitsch. Du kriegst die Leute ja selber mit. Irgendwie wird so das ganze Jahr auf Weihnachten hingearbeitet und zack, da passiert dann was. Dann stellt man sich mal ein bisschen anders vor. Ne?
Wie ist das in eurem Bestattungsinstitut? Wie geht ihr mit diesen Festtagen um? Also ist das so, dass pauschal einfach man dich immer erreichen kann? Also das kann natürlich auch sein, dass sich dann einer, also ihr seid mitten in der Bescherung, Heiligabend, und dann klingelt das Telefon und Volker muss ran?
Ja, dann habe ich die Bescherung, ne? Ich habe auch schon Leute vor der Tür stehen gehabt. Aber das ist ja auch, was wollen sie machen? Die brauchen in dem Moment Hilfe. Und das ist ja, was ich sage, für mich in meinem Kopf ist Weihnachten schon lange abgeschafft, genau wie Geburtstage und so. Das ist schon lange weg. Aus einem ganz einfachen Grund, ich muss ja den Kopf irgendwie frei haben dafür. Was wir natürlich hier in der Familie machen, wir haben 5 Enkelkinder, Heiligabend wird hier immer gegessen und Papa muss kochen und wie es dann so ist. Aber die Kinder kennen es auch nicht anders, ne? Die wissen das. Mittlerweile ist es ja so, dass wir da auch schon ein bisschen lenken können. Aber wenn jetzt hier einer vor der Tür steht und ruft mich auf Handy an oder ich muss den Volker haben, ja, dann ist der Volker auch da, ne?
Dann schmeißt du dich in die Montur und dann geht's los.
Ja. Und ich glaube am Karma, habe ich ja gesagt. Tu Gutes, kriegst du Gutes.
Ja, das glaube ich auch. Also das sind natürlich, also so wie du sagst, das brennt sich bei den Menschen ein, wenn ein naher Verwandter rund um diese besonderen Tage stirbt, weil das erinnert man ja nochmal auf ganz andere Art und Weise, finde ich. Ne? Ja. Also wenn jetzt einer mitten im August stirbt und da hat irgendwie, ich sage es jetzt mal ganz platt, man hat keinen großen Bezug zu einem Datum. Natürlich wird man sich immer an diesem Tag irgendwie in irgendeiner Form dran erinnern. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Schmerz eben größer ist, wenn es gerade so um Weihnachten geht, ne?
Ja, die Kinder oder Enkelkinder sagen irgendwann, Opa ist oder Oma ist im Sommer gestorben. Wenn es aber an solchen Tagen ist, ja, dann ist er Weihnachten gestorben oder Ostern oder Silvester. Das ist ein Tag, der ist drin. Die kriegst du auch nicht mal aus den Leuten noch raus. Wobei wir da schon sehr offensiv mit den Leuten auch arbeiten. Und wie gesagt, ich sage mal, der Tod ist der Super-GAU, nicht die Beerdigung.
Ne? Sind die Gespräche dann länger und intensiver? So? Also jetzt in diesen Tagen, wenn jetzt was passiert, wir haben jetzt den 16. Dezember haben wir jetzt. Also jetzt, ja, wir sind jetzt noch 8 Tage.
Du hast ja eben selber gesagt, die Stadt ist voll. Ich meine, ich gucke mir hier im WDR, was da jetzt in Paderborn ist, da mit dem Weihnachtswunder, da gucke ich mir auch an. Ich selber bin sehr aktiv, was Jugend- und Kinderarbeit angeht und Geschenke und Präsentjes. Man kriegt ja mit, so gegen Weihnachten, da sind die Leute schon, wollen nie was machen. Und wenn dann sowas passiert, tja, dann ist es halt so. Ne?
Die Menschen sind emotionaler.
Ja, genau. Ich war gerade schon überlegen, wie kommst du drauf? Emotionaler. Und aber auch mit Recht. Ne? Ich meine, man wird ja auch immer darauf hingetrieben. Ne? Wenn ich mal überlege mit der Coca-Cola-LKW, ich habe mit Coca-Cola nichts zu tun, aber jetzt um der Weihnachtszeit sehe ich das Ding auch ganz gerne. Ne?
Ja, es fasst einen ein bisschen mehr an, das ist einfach so.
Ja, genau. Man ist dünnhäutiger,
das glaube ich. Also mal abseits dessen, dass das natürlich ein Job ist, den du zu jedem Tag des Jahres ausfüllst, bin ich noch über etwas anderes gestolpert in dieser Woche oder jetzt vor ein paar Tagen. Und zwar, dass da ja in der Welt wieder einiges los ist. Es hat einen schweren Zyklon gegeben auf einer französischen Insel in der Nähe von Madagaskar. Mhm. Da schießen so langsam aber sicher die Totenzahlen in die Höhe. Mhm. Und da habe ich sofort gedacht, oh, wenn das mal nicht nach einem Einsatz für Deathcare schreit.
Ja, wir stehen noch auf Abruf. Logischerweise bieten wir unsere Hilfe an und das jeweilige Land muss auch Hilfe anfordern. Du kannst jetzt nicht an der Tür klopfen, mach mal Platz da, ich bin hier, sondern wir werden angefordert, beziehungsweise wir bieten uns auch an. Und wenn das jetzt so der Fall ist, dann kann man von einem Einsatz ausgehen, unter 10 Tage wird der wohl nicht ablaufen. Das heißt, dann bin ich über Weihnachten, Silvester und Neujahr auch nicht zu Hause.
Ja, was macht das mit dir?
Mit mir persönlich jetzt eigentlich recht wenig. Aus einem ganz einfachen Grund, ich bin ja zum Helfen da. Das ist für mich jetzt nicht so ein großes Drama. gibt einen Menschen, der mir da sehr leid tut, das ist dann halt wieder meine Frau. Die muss es dann wieder ausbaden, ne? Ja. Weil die sitzen dann alle schön zusammen. Nee, ich bin wieder weg. Ne? Das ist natürlich, aber ich habe mir nicht ausgesucht, beziehungsweise genau das Care habe ich mir ja ausgesucht, aber nicht die Katastrophe. Und wenn man sich für irgendwas anbietet, ja, dann darf man nicht nach Tag und Uhrzeit fragen. Da muss man dastehen. Ne?
Eure Ehe muss manchmal viel aushalten, kann das sein? Also ich kenne euch beide ja gut und ich sehe euch auch. Ich sehe, wie glücklich ihr beide miteinander seid. Aber ich denke mir, bei dem Beruf, den du machst, mit den Herausforderungen, die es gibt, und dazu braucht es ja noch gar nicht mal unbedingt Deathcare noch als Zusatzelement. Ja, es ist das viel. Ne? Das nur. Ja. Also ein Bestatter muss einfach ein gutes familiäres Umfeld haben, um seinen Job auch ausführen zu können, oder?
Da sind wir eigentlich schon dabei. Mir ist das jetzt aufgefallen, du sagst immer so Job. Das ist ein abgedroschener Spruch. Das ist nicht mein Job, das ist mein Beruf. Ein Beruf kommt von Berufung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich Bestatter mit Leib und Seele bin, stellt sich mir die Frage gar nicht. Das ist auch mit Deathcare. Mich interessiert die Uhrzeit nicht, mich interessiert das Land nicht. Ich mache nun mal für mein Leben gern jetzt nicht hier Tote bergen, versteht mich nicht falsch, sondern helfen. So, und da bin ich schon mal top drin ausgebildet und ich mache doch gerne. Da muss man ganz einfach sagen, wenn ich gebraucht werde, am allerliebsten hätte ich natürlich so ein Abzeichen, Deathcare und muss gar nicht weg. Wäre schön. Die Feuerwehr, die ist auch froh, wenn sie nicht raus muss. Aber wenn sie raus muss, dann machen die klar Schiff. So sieht es bei der Polizei aus, so sieht es im Rettungsdienst aus. Und so sollte es eigentlich auch beim Bestatter aussehen. Wenn ich dann schon mal so höre, oh, heute passt mir das aber gar nicht, dann muss ich klipp und klar sagen, ja, hast du einen falschen Beruf. Ne? Das ist dann leider so.
Ja, es funktioniert in eurem Beruf nicht. Ne? Das ist genauso, wie du sagst, es ist eine Berufung. Es ist eben mehr als nur der Beruf oder der Job, wie du es so schön gesagt hast, genau.
Ja, das ist mein Beruf und wie gesagt, auch meine Berufung, das macht ja schon ein paar Jahrzehnte. Ich habe da aber auch nie in Frage gestellt. Ne? Ich fühle mich wohl da drin. Jetzt muss man ja aber auch mal sehen, wir reden ja immer von dem Super-GAU, wenn es passiert ist. Wir reden ja immer darüber, über Trauer. Was aber ein bisschen hinten rüberfällt, ist, wenn wir unsere Arbeit vernünftig gemacht haben, die Leute vernünftig begleitet haben, ich habe fast 50 Kilo abgenommen. Ich war mal ein richtiges Päckchen. Und zwar habe ich mal aus Spaß und Dollerei gesagt, ja, Kirschkuchen. Ich mache für mein Leben gern Kirschkuchen. Dann kriege ich aus allen Ecken alles, was mit Kirsche zu tun hatte. Kiloweise Schokolade. Die Leute sind nicht schuld, dass ich so dick war, natürlich. Aber die Dankbarkeit, die einem da entgegengebracht wird, wenn man vernünftig arbeitet, wenn man die Leute vernünftig begleitet oder auffängt, das macht schon was mit einem. Ne? Und ich merke das auch bei unseren Auszubildenden, wenn er das erste Mal dann so kommt, ja, dann, das war aber ein brav Mädchen oder eine gute Jung und. Da freue ich mich für die Leute, auch für die, für meine Mitarbeiter oder das Team, so wenn die dann gelobt werden, ne? Weil das ist so, ich habe eben gesagt, Ernte, das ist unsere Ernte. Ne?
Das ist ja auch ein ganz besonderer Dienst an den Menschen, den ihr übernehmt. Ja. Ne? Also wohl, das hast du ja auch in den ersten Folgen so schön gesagt, du bist quasi die letzte Instanz, die, wie soll ich das sagen, die für den Toten spricht, ja, und die auf den Toten Acht gibt. So.
Der Tote hat keine Lobby, exakt. Dafür bin ich da.
Und natürlich bist du dann im Gleichklang ja auch genau diese wichtige Vertrauensperson für die Angehörigen. Ne? Das geht ja miteinander einher.
Ja, da bilden sich auch Freundschaften draus. Also ich habe einen immens großen Bekannten- und Freundeskreis.
Dieses Stichwort Dankbarkeit, was du gerade angesprochen hast, das geht ja auch über, das geht dann über Kultur und Sprache, Landesgrenzen, über alles hinaus, ne? Weil in der Türkei hast du das auch erlebt.
Also ich habe da super, super tolle Menschen kennenlernen dürfen. Und das hat auch meinen Horizont irre erweitert und ich muss ganz ehrlich sagen, zutiefst dankbar gemacht für das, was ich erleben durfte auch. Ne? Das hat auch nicht jeder.
Ja, apropos, wir lernen alle dazu. Wir sind ja total begeistert, also du und ich, wie sehr ihr, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das zwischendurch aufsaugt, was wir euch hier kredenzen quasi. Die letzte Folge ist richtig durch die Decke gegangen, Volker, ne? Also das hat uns auch überrascht.
Das kann ich wohl sagen. Ich riefen mich sogar Kollegen an und sagten Danke. Ich sage, wofür? Ja, bei mir waren Vorsorgen, die haben den Mann mit dem Dialekt da gehört, der immer so laut ist. Kein bisschen totenstill, ne? Da kommen richtig coole Sachen bei rum, ne? Macht mir echt Freude.
Da haben wir ja auch mit ein paar Mythen aufgeräumt und das hat bei mir ja auch nochmal so ein bisschen zum Umdenken geführt. Es war dann hier auch im Familienrat mehrmals Thema. Also sag ich mal so, wir sind da schon bei einem gewaltigen Schritt weiter. Cool. Und wobei ich auch immer feststelle, das eine ist, dass ich mir mit meinem Mann darüber einig bin, wie wir es machen wollen. Was anderes ist es nochmal, wenn man mit seinen Eltern darüber sprechen will. Also das finde ich ist nochmal, das ist eine neue Hürde, finde ich. So auch so mit Schwiegereltern und Eltern und denke so, okay, wenn man dieses Fass mal auf, also es ist ja wichtig, dass man das Fass aufmacht. Ne?
Ja, sicher. Oft ist es ja auch so, die Eltern haben Angst, mit den Kindern darüber zu sprechen, weil das ja sich erstmal endgültig anhört. Ich hatte zu Eingangs der Sendung gesagt, Erntezeit. Und ich darf da auch Scherze drüber machen, aus einem ganz einfachen Grund. Irgendwann erwischtet uns ja alle. Und dann ist das Denken, was ich bei den Leuten im Kopf kriegen möchte, bleibt mal was locker, überlegt mal, was möchtet ihr nach eurem Ableben. Das heißt ja nicht sofort und tschüss. Man unterhält sich da mal drüber, man macht sich einen Plan, Gedanken. Und dann ist es doch gut. Man sieht dann jetzt schon wieder dieses hektische durch die Stadt rennen und an den Kassen, die Kassiererinnen werden da zusammengepfiffen, weil nicht schnell genug geht. Schimpft sich aber fest der Liebe, muss man sich mal überlegen. Wenn man genauso aktiv mal an dem Thema rangehen würde und so aktiv beim Bestatter reinstürmen würde und sagen, so, jetzt brauche ich mal deine Hilfe, ich habe da eine Idee, geht das, ja oder nein? Dann wären wir auch schon mal ein Stück weiter, ne?
Ja, aber wir mal, tun immer alle so.
Stadt rennen, das ist Wahnsinn. Auch wie sie fahren und was sie geladen sind. Das hier ist ja das Gleiche. Ich genieße es immer wieder.
Das ist ein schönes Schauspiel, ne?
Ja, ja. Darum bin ich froh, dass ich mit dem Weihnachtsgeschäft als solches nicht zu tun habe.
Also da gebe ich dir recht. Da bin ich auch froh drüber tatsächlich. Aber Volker, das ist ja auch so, ich finde es auch sinnbildlich dafür, dass wir alle irgendwie meinen, wir wären unsterblich, ne? So diese Hektik, diese Raserei.
Der Zahn ist mir gezogen worden durch die Gerichtsmedizin, durch die vielen Jahre Berufserfahrung, die ich habe. Also eins ist so sicher wie der Abend in der Kirche. Der Tod kommt, was nützt das jetzt, dass ich mich da einigel oder Gedanken mache oder den Tod aus meinem Kopf verdränge? Du sagst ja eben Weihnachten. Das ist aber schon bestimmt 15, 20 Jahre her, wenn nicht sogar länger. Eine riesen Weihnachtstafel. Und da ist einer beim, wie das dann so ist, das gibt es bei uns sogar lustigerweise auch, Heiligabend, die Kinder wollen das immer. Ich hätte am liebsten Kartoffelsalat mit Brühwürsten, dann wäre ich durch. Aber meine liebe Familie hat da andere Pläne. Dann gibt es dann Vorspeise, also Suppe, Hauptgericht, Dessert und dann ist irgendwann Bescherung. Und die sind nur bis zur Vorspeise gekommen, weil da war eine Rindfleischsuppe. Und das ist dann Opa am Hals hängen geblieben. Und das war es dann auch schon.
Nein!
Ja. Da war nichts mit halt mal mein Bier, da war eher so Richtung, gib mir mal Fleisch. Das sind natürlich so Dinge, die vergisst du dein Leben lang nicht mehr. Die ganze Familie, ich glaube, bis in den Urenkel-Generationen rein, die sind da noch beschäftigt. Ne? Sie waren ja alle dabei.
Brauchst du keine Rindfleischsuppe mehr, erstmal.
Und lustigerweise, ob du es jetzt glaubst oder nicht, gerade meine Töchter, meine beiden, die hast du ja auch mal kennengelernt, wie das jetzt war, dann eventuell der Hilfseinsatz kam, ja, wer macht uns denn die Rindfleischsuppe? Ich muss jedes Jahr dran denken, an die Rindfleischsuppe. Ne? Ich bin seitdem kein echter Fan mehr davon.
Die einem aber auch gewaltig im Halse stecken bleiben kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Und das ist natürlich an Tragik eigentlich gar nicht
Nein,
zu treffen.
Ist nicht,
ne? Stell dir mal vor, da war eine riesen Holztafel, da war so ein riesen Gehöft. Eine riesen Holztafel und wie es dann so ist, Papa sitzt oben an der Kopfende und knallt irgendwann mit dem Kopf am Tisch. Hat auch gar keiner im Gespräch mitgekriegt, weil ja alles immer so hektisch ist.
Nein.
Und das ist ja ein relativ lautloser Tod. Ne? Und dann irgendwann scheppert er das mal und dann war er aber schon vorbei da an der Tafel. Ne?
Ach du meine Güte. Ja, also das ist ja natürlich auch ein bisschen irre. Ne? Also,
ja, aber das ist gar nicht so selten. Ne?
Ja.
Ja,
das sagst
also
du ja auch.
Also die Todesarten,
immer.
Ich sage ja, ich habe mich da auch ganz schwer mit beschäftigt. Puh, das ist nicht nur immer der Herzstillstand.
Nein. Also das mag bei dir vielleicht dann eher der Klassiker sein, der bei dir dann eintrudelt, sage ich jetzt mal, dass es Altersschwäche ist oder Herzinfarkt oder natürlich auch.
Ich freue mich dann immer, wenn ein Mensch gelebt hat und das Leben ist zu Ende und er darf friedlich einschlafen. Ja, das ist mein Herz voller Freude. Ne?
Ja, klar.
Ist aber leider Gott nicht immer so. Ne?
Das ist nicht immer
und vor allen Dingen, wie gesagt, ich bin ja auch Thanatopraktiker. Wenn ich hier die Verstorbenen am Tisch habe, die rekonstruiert werden müssen, die gar nicht mehr als Menschen zu erkennen sind, aber die Familie möchte sich ja verabschieden, dafür sind wir ja da, ja, dann weißt du schon, was der Tod und wie der so um die Ecke geschlitten kommen kann. Ne? Also der hatte drauf.
Wann war dein letzter Einsatz in diese Richtung? Das passiert das oft, wenn du so das Jahr rekapitulierst?
Ja. Also ich mache im Jahr so, das will ich jetzt mal nicht spenden, aber ich schätze mal so grob über den Daumen gepeilt 400 Embalming. Und dann kommen ja auch Kollegen, kommen ja viel nach mir hin. Ne? Du musst uns überlegen, eine Bestatter hat ja immer zwei Möglichkeiten. Wenn ein Tod eintritt durch einen Unfall oder Ertrinken oder was weiß ich, was es da alle für Sachen gibt, kann er ja sagen, das geht nicht mehr. Aber das ist ja dann seine Grenze und nicht meine oder die eines Thanatopraktikers. Mittlerweile sind da auch die Bestatter wach geworden. Das heißt, wenn irgendwas ist, gucken die mal direkt nach, mit wen haben wir in der Nähe oder wen kennen wir. Das ist mittlerweile relativ häufig, dass wir da Unfälle, Suizid oder sonstiges am Tisch liegen haben. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht mehr wie richtig, weil wir haben es ja auch von der Pike auf an gelernt und man macht das ja auch im Interesse des Angehörigen, sich verabschieden lassen. Ne? Und die Kunden, die kriegen ja gar nicht, also die Kunden des Bestatters, die kriegen ja gar nicht mit, dass wir das waren. Ne? Also letztendlich freut, dann kann der Bestatter sich freuen, weil die sagen dann, boah, das haben sie aber schön gemacht und das ist ja auch richtig so. Ne? Wir haben ja als Thanatopraktiker auch diesen Ehrenkodex. Wir dürfen ja gar nichts sagen. Ist auch gut so.
Wir haben das Thema ja schon mehrmals gehabt. Trotzdem brennt es mir nochmal unter den Fingernägeln. Deswegen frage ich dich das jetzt nochmal.
Du bist mich ganz geschickt am Lenken.
Ja, ne? Das merken wir schon. Und zwar geht es mir nochmal darum, gibt es Situationen, wenn du als Thanatopraktiker aktiv wirst und da liegt jemand sehr entstellt vor dir. Gibt es noch Situationen, in denen dich das schockiert?
Nee. Also schockieren tut es mich wirklich nicht, aus einem ganz einfachen Grund. Erstens mal schon zu lange und zweitens, das ist ja meine Aufgabe auch,
da dann, Menschen aber, zu regeln. Aber Volker, wie ist das? Entwickelt man eine gewisse Distanz dazu? Weil ich bin jetzt ehrlich, du hast ja Dinge mit mir geteilt, auch damit wir gemeinsam diesen Podcast machen können. Hast du mir mal Fotos gezeigt von einem jungen Menschen, wie es vorher aussah und hinterher? Und das fand ich, da hast du das ja schon mit Bedacht ausgesucht. Ja. Das war für mich jetzt nicht schockierend, aber ich kann mir vorstellen, also ich kann ja nicht mal einen Horrorfilm gucken oder sowas. Also viele Menschen haben ja unglaubliche Angst davor, so etwas zu sehen. Was entgegnest du denen? Warum ist das für dich nichts Schockierendes?
Nee, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich ja helfen möchte. Und ich habe im Gegensatz zu einem Arzt nicht die Hektik, dass derjenige, der da am Tisch liegt, überleben muss. Der ist nämlich tot. Ein Arzt hat da eine ganz andere Geschichte vor sich. Ne? Macht der einen Fehler, dann eskaliert das ganze Ding völlig. Mache ich einen Fehler, stelle ich die Uhr nochmal zurück und fange nochmal von vorne an.
Das heißt, du kannst da ein Stückchen weit unemotionaler rangehen?
Nee, Emotionen spielen da schon eine ganz wichtige Rolle, weil ich kriege oft auch die Hintergründe mit, was da eigentlich so passiert ist. Und dann stelle ich mir natürlich Mama, Papa oder die Familienangehörige vor, die da sich unbedingt verabschieden möchten. Das stachelt mich aber eigentlich nur noch insofern an, dass ich noch besser werden möchte. Ne? Ich lerne auch heute noch immer dabei. Ich glaube, die längste Rekonstruktion, die ich mal gemacht habe, die hat 21 Stunden gedauert. Ne?
Meine Güte.
Aber kriegst du gar nicht mit. Du bist auf einmal so im Flow drin. Ja, dann ist es das. Irgendwann werden die Beine mal schwer und dann denkst du, oh, was ist denn hier los? Aber irgendwie, das muss laufen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind natürlich auch Herausforderungen. Ne? Wenn das dann losgeht, wenn die Bodypacks angeliefert werden, ich hatte da mal jemanden aus Holland, da waren mehrere Bodypacks, wo sie dann
angesammelt haben. Was ist ein Bodypack? Erklär das mal kurz.
Das sind so Leichensäcke.
Okay.
Bodypack, ne? Bodypack, also der Leichensack. Und da waren dann überall Teile drin und dann erstmal alles raus und dann erstmal gucken, was gehört überhaupt wohin, was kriege ich jetzt wieder wie hin. Ja, und dann fange ich mal so an, ne? Und
man setzt denjenigen wieder zusammen, wie ein Puzzle.
Ja, genau, ganz genau. So, und das ist natürlich auch eine reine Sisyphus-Arbeit, aber du bist doch jetzt gerade umgezogen. Wenn du da so ein Haus kaufst und dann siehst, ja, da müssen wir dieses und jenes machen und dann wird die Hütte aber so was von auseinandergehauen. Ich meine, ich habe ja Bilder gesehen, wo ihr da gewütet habt. Dann stehst du ja irgendwann mal da und denkst, auch kriegen wir auch wieder hin. Und so sieht das letztendlich auch aus, wenn ich einen Verstorbenen da habe. Der,
das heißt, du hast schon einen Plan. Du hast einen Plan.
Ja. Ich weiß am Ende immer, wie er auszusehen hat. Ne? Und vor allen Dingen, welche Mittelchen ich nehmen muss. Das habe ich schon eigentlich immer drauf. Das Einzige, was ich nicht mache, ist dem Bestatter sagen, morgen früh oder dann mache ich nicht. Ich sage dem, ich rufe an, wenn ich fertig bin. Weil du hast ja auch schon mal, dass da eine Komplikation eintritt. ne? Dass der Fleisch in Mittel nicht verträgt oder das will nicht so, wie ich es möchte, ne? Und dann, ich mache das nie unter Zeitdruck. Zeitdruck ist immer der schlechteste Ratgeber, sondern dann nehme ich mir die Zeit, aber das wissen meine Kollegen auch oder Kolleginnen, die mir die Verstorbenen bringen oder wenn wir sie abholen, die wissen, dass ich nicht über Zeiten rede. Das Einzige, wenn ich es absehen kann, dann sage ich, ja, dann kannst du einen Termin mit den Eltern machen oder mit den Angehörigen machen, morgen, übermorgen, das passt. Und das tun die auch. Und die Familie, der Bestatter ist ja sowieso so ein Phänomen manchmal für sich, so immer unter Zeitdruck. So, und dann muss ich sogar lustigerweise hier und da schon mal meinen Kollegen abgewöhnen, wenn der Tod eingetreten ist, haben wir alle Zeit der Welt, tut euch mal die Ruhe rein. Ne? Viele sind da ganz cool drin, Volker, wenn du das sagst, ist das so und dann passt das auch. Aber gerade wenn ich schon mal so mit Neueren zu tun habe, ja, die wollen sich aber morgen verabschieden. Ja, ich sage, was passiert, wenn das erst übermorgen ist? Also da sollen sie mal locker bleiben. Aber da sieht man auch dran, die sind ja nicht verkehrt. Die wollen ja alles im Interesse der Angehörigen machen. Das ist ja schon mal positiv. Ne? Aber man hat natürlich auch, wenn man da so ein, wie soll ich sagen, 3D-Basel in 95 Teilen kriegt, da hat man auch schon ein bisschen damit zu tun. Ne? Und ich will ja auch nichts falsch machen. Ne?
Na, und der springende Punkt ist, und da gebe ich dir recht, der Tod ist eingetreten. Also das schlimmste mögliche Szenario, wie du es immer so auch beschreibst. Alles, was danach kommt, das darf einen Moment sich Zeit lassen und nehmen auch. Ja, ne?
Muss man sagen. Also, guck mal, du hast jetzt eben von den Nachrichten angefangen. Hier mit diesem Zyklon. Du kriegst dann so eine Nachricht mit, das muss ja erstmal im Kopf reinkommen. Und dann entwickelt sich ja alles so ein bisschen. So, da muss man alles auch mal sacken lassen und dann gehen wir an die ganze Sache mal ran. Ich habe auch schon Verstorbene da gehabt, wo ich dann so dachte, ja, Feuer zum Beispiel, ne, wenn so ein Haus abgebrannt ist, ja, dann musst du erst mal überlegen, ja, wie kriegst du das jetzt alles wieder hin? Ne? Weil die Zellen haben sich ja, die sind teilweise zerstört, die Haut, aber trotzdem wollen die Angehörigen sich ja verabschieden. Ja, dann musst du erst mal selber einen Schlachtplan machen, wie gehe ich da jetzt ran? Und wie lange brauche ich auch dafür? Ne?
Wenn man jetzt über jemanden mit Verbrennungen redet, wie rekonstruiert man denn eigentlich Haut? Wie machst du das?
Da gibt es auch Mittelchen. Also da haben wir satt und genug. Es gibt, ach Gott, na, wenn das alles heißt, das ist wie so ein Wachs. Man kann auch die Poren wieder formen. Dann haben wir mal einen gehabt. Ich habe ja so ein 3-Tage-Bad. Der hatte da auch einen, aber leider Gottes war der halbe Gesicht weg. Dann habe ich das erstmal komplett rekonstruiert und dann vom Hinterkopf die Haare genommen, eingesetzt in diesem Wachs, dann beigeschnitten, also rasiert und dann unter war eine offene Aufbahrung. Ne?
Wahnsinn. Also es hat hinterher funktioniert.
Ja, klar. Aber das ist ja oft so, da sagte ich ja eben, wenn ein Bestatter sagt, ja, das kriegt man nicht mehr hin, dann sind das seine Grenzen, aber ganz bestimmt nicht die eines Thanatopraktikers. Da frage ich doch mal irgendeinen, der so weit von der Pike auf kann. Und mittlerweile ist es ja auch so, jetzt gibt es ja jetzt deutschlandweit weit über 100 Thanatopraktiker und einen Großteil davon kenne ich persönlich und muss ganz ehrlich sagen, top Leute, ne? Die wissen schon, was sie da machen. Mittlerweile, Gott sei Dank, auch viele, viele Frauen, die sich dafür entschieden haben. Ich finde das super, ne? Es ist schade, dass das immer so in Deutschland immer so lange dauert. Aber wenn man vom Bestatter redet, ja, du verdienst das Geld, dann sage ich, nee. Der Sarg ist es nicht, ich bin Dienstleister. Der Sarg ist für mich eine durchlaufende Posten. Die Dienstleistungen sind. Und so sieht es letztendlich auch aus mit der Thanatopraxie. Ne? Wenn ich hatte eine Frau, die rief mich an, die hatte Krebs. Und dann bin ich zu ihr hingefahren und das war auch so schon relativ weit fortgeschritten. Und dann haben wir zwar uns unterhalten und dann sagte ich, ich habe davon gehört. Jetzt musst du mir mal erzählen, was genau dein Handwerk ist. So, dann habe ich der Frau, wenn eine Todgeweihte mich so hat gefragt, da kannst du auch ganz offen mitreden, die haben auch gar keine Hemmung. Auf jeden Fall habe ich ihr so alles erzählt und dann sagte sie, mach mal da vorne das Buch auf. Und dann habe ich das Buch aufgemacht und der gegeben, eine bildhübsche Frau war das, ne? Muss man wohl sagen. Und durch die Chemo und alles, keine Haare mehr, die Leber, wenn die anfängt zu versagen, dann wird der Körper gelblich. Und dann war aber eine Frau, die immer auf ihr Aussehen Wert gelegt hat. Und dann sagte sie, kriegst du mich so wieder hin?
Klar. Ach Mensch.
Klar. Ja. Und das haben wir auch so gemacht, weil der Mann, der hat bitterlich geweint. Nicht, weil er seine Frau loslassen musste. Das war sowieso schon schlimm genug für den, aber der war auch der hatte auch richtig Freude, dass seine Frau wieder so hübsch war wie
der
vorher.
Der war ergriffen, dass er die nochmal so gesehen hat, wie sie aussah.
Ja. Und vor allen Dingen, dass es auch so der Erde übergeben wurde. Ne? Und das sind so Sachen, da lebe ich für. Und wenn mir uns mal irgendwas ganz Blödes passieren sollte, wie gesagt, ich bin ja auch ein Mann, ich habe ja schon mal gesagt, halt mal mein Bier oder ich mache das mal eben schnell. Wenn es mich einmal wirklich auch so richtig auseinanderhauen sollte, ja, wir haben gute Tantopraktiker, hoffentlich sagt meine Frau, dann rufen wir die mal an und dann sollen sie mal wieder zusammen machen. Ne? Dafür haben sie ja auch gelernt.
Ja, ich finde auch, da leisten wir jetzt ja auch wieder so ein bisschen Aufklärungsarbeit in der Richtung, ne, dass dann einfach klar ist, da ist ganz viel möglich.
Vor allem die Ausbildung ist mal sehr interessant. Ne? Man lernt also Latein, ja, das war mal Quälerei. Ich komme von der Hauptschule, aber jetzt Latein nicht wirklich ein Fach, das muss ich mal sagen. Ne? Aber man lernt ja irre viel über seinen eigenen Körper oder über Körper im Allgemeinen, ne? Über die Zellenaufbau. Ach, da gibt es ja so viele Sachen, die man da so lernt. Ich war schon sehr beeindruckt, muss ich sagen, oder bin jetzt auch nachhaltig noch. Ne? Der Bestatter als solches, ich interessiere mich ja für Psychologie logischerweise, weil man den Leuten helfen. Dann kommt dann jetzt auch noch die Körperlehre. Also das ist schon alles interessant. Genau wie die Thanatologie, die Lehre des Sterbens. Was passiert mit dem Körper, wenn der Tod eintritt? Das ist alles schon hochinteressant. Und ganz ehrlich, wenn ich mal eines Tages so weit bin, hoffentlich kriege ich auch mit, dann weiß ich wenigstens, was da gerade mit mir passiert. Ne? Warum das so ist.
Hat das auch was Spirituelles manchmal? Also ohne, dass wir das jetzt zu abgehoben formulieren wollen. Aber ich meine, wenn man so dieses, gerade was du so beschreibst, so diese, die Lehre vom Sterben, das stelle ich mir, das ist einfach ja was Mystisches für uns, ne? So irgendwie. Weil wir ja nun mal nicht wissen, was danach passiert. Also ist noch nie einer zurückgekommen und hat erzählt.
Du bist jetzt von der Seele dran. Ganz ehrlich gesagt, ich war da auch immer, da bin ich auch noch brennend hinterher, möchte ich auch noch wissen, aber da ist ja keiner zurückgekommen, der mir sagt, Junge, so läuft das da ab. Aber diese Thanatologie, das ist ja, was macht der Körper? Weil der Körper unterstützt dich ja beim Sterben. Der schaltet ja alles an, der sorgt dafür. Achte mal drauf, wie viele Verstorbene eine Gänsehaut haben, weil es so schön ist. Der Körper schützt dich ja auch davor. Ne? Wenn der Körper, wir reden vom normalen Tod, ne? Wir reden jetzt nicht unbedingt davon, dass dann ICE angerauscht kommt.
Nee, das ist,
das
mir
ist eine andere Geschichte.
Ja.
Aber der Körper unterstützt ja einen dabei. Ne? Und man muss ja uns überlegen, Leben lang will die Lunge arbeiten, das Herz will arbeiten, ja, und dann sagt der Körper, jetzt ist Schluss. Das heißt ja, der Körper muss sich ja selber die Organe überwinden, zu sagen, jetzt ist Schluss. Und das hat er schon drauf. Da weiß er schon genau, wie das geht. Ne? Und wir kriegen das gar nicht so mit. Und das ist das Schöne. Ne? Beziehungsweise in diesem Sterbeprozess ist ein recht angenehmer Prozess. Ne?
Also ich weiß das von meinem Opa, als der gestorben ist vor einigen Jahren. Da war ich selbst nicht dabei, aber meine Mutter war dabei. Und die sagte, die Atmung wird immer langsamer. Mhm. Und irgendwann atmen sie nur noch super selten und dann schleicht es sich aus. Ist das das, was du meinst als Prozess?
Ja, man hat ja auch meistens auch noch so ein Röscheln. Man muss ja überlegen, wenn der Mensch, beschreiben die Leute mir immer, ja, das hört sich an wie so eine Kaffeemaschine, dieses Röscheln, was da zum Schluss kommt, hat aber damit zu tun, dass die Menschen ja gar nicht mehr richtig durchatmen. Die atmen ja ganz flach. Dadurch ist ja auch Schleim in der Lunge und Flüssigkeiten in der Lunge. Daher kommt dieses Klingeln und rasselnde Geräusch. Aber wenn jetzt der Mensch immer weniger Sauerstoff in seinem Gehirn mitkriegt oder dahin geleitet wird, sieht das ja auch so aus, dass er anfängt zu fantasieren. Ähnlich wie bei so einer Fata Morgana beim Durst. Und das sind so Prozesse, wo die Synapsen dann mal so richtig Gas geben, wo es einem auch angenehm erscheint. Ne?
Das ist irgendwie eine tröstliche Vorstellung.
Ja, sicher. Also darum sage ich, ich rede jetzt aber, wie gesagt, vom ganz normalen Tod. Ne? Also sprich dieses Einschlafen dürfen. Ne?
Ja, ja, klar.
Wenn wir alle brav sind und die Teller schon fein aufessen, vielleicht haben wir Glück, da mal auch gehen dürfen.
So. Ist nicht jedem von uns vergönnt, sagen wir es mal so.
Ja, aber sehen wir ja. Am Ende des Tages, bei mir steht es wahrscheinlich schon irgendwann in der Zeitung.
Eine Frage noch zum Schluss, weil ich finde, wir hatten jetzt, dieser Podcast war so geprägt von, wir sind ja so ein bisschen in den Themen hin und her gesprungen.
Ja, du hast mich schön gelenkt.
Ja, fand ich auch. Also es war jetzt so ein, es war so ein Potpourri aus mehreren Themen, die wir so angeschnitten haben. Mhm. Eine Frage zum Schluss. Sprichst du mit den Verstorbenen, die vor dir liegen?
Ja, klar, sicher. Sicher, das sind doch Menschen. Wenn ich jetzt einen Verstorbenen liegen habe, gerade wenn es so richtig gruselig war, ne? Also ich sage jetzt für Angehörige oder beziehungsweise für Unbeteiligte gruselig war, ne? Und das habe ich auch schon mal gehabt, dann sagen die Mitarbeiter, ja Volker, wir haben, das mache ich auch in der Regel nach Feierabend, wir haben den schon am Tisch gelegt, alles ist soweit vorbereitet, ja, dann ziehe ich mich dann um, gehe in die Versorgung rein, mache die Decke weg, da ist immer so ein Tuch drüber, ich möchte nicht, dass die Verstorbenen so nackt am Tisch liegen, das ist also immer ganz vernünftig, ne? Auf jeden Fall, wenn ich das dann so wegziehe und da hat schon mal richtig gerummelt, da sage ich, oh, was ist denn mit dir passiert? Was hast du denn gemacht? Da müssen wir jetzt aber erstmal wieder vernünftig machen. Ne? Aber das ist ja nichts Böses und das ist ja auch nicht, dass ich da irgendwie den Verstorbenen hochnehme oder so, sondern das ist dann auch wirklich ernst gemeint, weil ich möchte den ja wieder auf Vordermann bringen. Ne? Und
zur Menschlichkeit.
Ganz ehrlich, möchte ich das ja, wenn es mir passiert, auch. Ich habe ja gesagt, ich war leidenschaftlicher Motorradfahrer. Auch so bin ich ja nicht ganz ohne. Jetzt stell dir vor, mir passiert irgendwas, da müssen sie mich ja auch wieder auf Vordermann kriegen, damit meine Frau dann auch wirklich auch versteht, was da passiert ist. Ne? Ich halte das für wichtig.
Ja, das ist so, auch so Menschlichkeit, ne? Also ja. Dieser Mensch hat es nicht geschafft, ihm ist etwas Schlimmes widerfahren. Und diesem Verstorbenen dann so auf Augenhöhe ja irgendwie gefühlt so zu begegnen. Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, ja, aber dann eben sowas. Ja, fast schon Liebevolles zu sagen, ne? Wie, was ist dir denn passiert, ne? So.
Ja, und ich muss auch mal ganz
ehrlich sagen. Schafft eine Verbindung.
Ja, und vor allen Dingen ist das ja auch mal ganz wichtig. Ich weiß auch gar nicht, warum die immer von Leichen oder Toten sprechen. Das ist ein Mensch, der lebt halt nur nicht mehr, aber das ist ein Mensch. Und so sieht das aber auch aus, wenn das Kinder sind. Es ist ein Mensch. Ein kleiner Mensch, aber das ist ein Mensch. Da kann man auch freundlich bleiben, beziehungsweise gucken, dass man halt wieder alles hinkriegt. Habe ich dir mal von diesem Landstreicher erzählt? Nee, glaube ich nicht. Ne?
Nee.
Ja, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Da kam mal eine Frau rein und fragte mich denn, ob ich, das war eine ganz andere Stadt, ob ich da auch beerdigen würde. Das war im Ruhrpott. Ja, das ist sicher, und soll ich das nicht machen. Ja, mein Vater ist da von der Polizei gefunden worden. Ich habe den jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber ich möchte, dass er vernünftig beerdigt wird. Ja, ist gut, kein Problem. Dann mit der Polizei telefoniert, alles geregelt und dann wusste ich auch, wo der war und welcher Friedhof der hin sollte, alles gemacht. Dann habe ich mich mit dem Friedhof, da wo der beerdigt werden sollte, gab es auch Waschräume, habe ich mich natürlich riesig gefreut, brauchte ich nicht hin und her fahren. Auf jeden Fall Koffer gepackt, ich habe so, die hast du glaube ich auch gesehen, oder auf einem Foto von uns sieht man die oben am Schrank liegen, dann nehme ich immer das ganze Equipment mit, was ich eventuell gebrauchen könnte. Dann hatte mir dann die Kleidung mitgenommen, bin da hingefahren. Und da waren so Schubladen, wie man das auch im Fernsehen sieht. Ne?
Wo man den Verstorbenen so rauszieht.
Ja,
aus so einem Kühlraum.
Ja, genau.
Wie beim Tatort.
Und dann so Schubladen, so Wannen und da liegen sie dann drin. Und dann kriegte ich dann den Schlüssel von dieser Wanne oder dieser Schublade, hol den Verstorbenen raus und denke, Potzblitz, was ist denn mit dir passiert? Der sah aus wie so ein Beetle, so eine Mischung aus Beetle und ach, wie heißt er noch? Ein Zeh mit Kyvalda, so eine Pflaum und dann Fingernägel. Da wäre manche Frau noch neidisch geworden. Ich denke, was ist mit dem passiert? So, und dann habe ich mir den erstmal genommen in den Waschraum da rein und habe den jetzt mal richtig auf Vordermann gebracht.
Also ja, Volker, er war verwahrlost, oder ja, was?
Aber, ja, da wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe nur gedacht, naja, die letzte Zeit. Aber wenn ein Mensch krank ist, lässt er sich gehen, weil dann ist die Körperpflege gar nicht so wichtig, weil er hat Schmerzen, der will einfach nur seine Ruhe haben. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich tue nie... Ja, urteilen darüber. Wenn ein Mensch sich nicht mehr bewegen kann oder der ist vereinsamt und dem gibt das nichts mehr, ja, der Verstorbene hat keine Lobby, dafür bin ich ja da. So, auf jeden Fall habe ich den guten Mann wieder auf Vordermann gebracht und auf diesem Friedhof durfte man nicht in dem Raum selber rein, wo der Verstorbene war, sondern war ein Raum direkt daneben mit Stühle, Aschenbecher und was weiß ich noch alles. Und dann habe ich der Frau gesagt, Sie können kommen, ich bin hier, dann machen wir dann die Verabschiedung, ne? So, und dann kam auch die Frau und dann habe ich sie empfangen. Dann bin ich mit der in den Raum reingegangen, beziehungsweise dem Raum reingegangen, wo man daneben sitzen musste. Dann stand die ja bestimmt 5 Minuten, 10 Minuten völlig regungslos da und guckte den Mann an. Dann dreht die sich rum, wir waren bis dahin noch per sie. Und dann sagt die zu mir, hör mal, ich habe gesehen, du rauchst. Ja, kann ich mal eine Zigarette von dir haben? Klar. Eine Zigarette gegeben, die hat sich da hingesetzt, wortlos die Zigarette geraucht, erzählte mir noch, dass sie nicht Raucherin ist, das fand ich mal richtig krass. Und dann nach ein paar Minuten sagte, kann ich noch eine haben? Sicher? habe ich ihr noch eine gegeben und dann sagte die, der Mann sollte eigentlich eingeäschert werden. Da sagte die zu mir, Hammer Volker, mit der Einäscherung kann man das noch ändern? Das ist sicher, das ist ja noch nicht im Ofen, warum soll man nicht ändern können? Genau. Dann sagt sie zu mir, ich würde da jetzt gerne Erdbeersetzung raus haben. Der hat die letzten Jahre auf der Straße gelebt, ist im Alkohol verfallen. Das konnte man dem wohl schlecht ansehen, weil das ja kurzfristig eigentlich die ganze Geschichte war. Da waren die so begeistert von dem guten Mann, dann war nichts mehr mit Einäscherung, wollte sie tatsächlich, dass er so beerdigt wird.
Der hatte seine Würde zurück.
Da war ich beeindruckt aus einem ganz einfachen Grund, weil so ein bisschen Hingabe und Arbeit ausmachen kann, dass die Leute vielleicht auch ihren Frieden mit dem Verstorbenen finden. So, und das ist eigentlich nur, und darum sage ich ja, ist ein super Handwerk, das ist eine Berufung, du musst das gerne machen. Weil wie ich hier das Schublad aufgemacht habe, ich sage, ja, das würde jung, wenn es passiert. Aber wie gesagt, Verwahrlosung hat ja auch psychologische Gründe. Ne? Man kann da jetzt, ich bin weder Richter noch Henker, sondern meine Aufgabe ist es, der letzte Anlitz wieder gescheit zu machen. Da denke ich auch gar nicht großartig drüber nach. Das wird gemacht und fertig. Da war ich aber schon fasziniert, dass auf einmal aus einer Einäscherung eine Erdbeersetzung wurde. War ich echt. Man kriegt mich selten mundtot, aber da war halt mal. Und eine Nichtraucherin, die zwei Zigaretten geraucht hat.
Ja. Ja, da war ich auch mal platt. Ja, aber da das ist wirklich, das, da fühlt man sich ja richtig mit rein und merkt, wie da zwei, Vater und Tochter, sich nochmal nah gekommen sind. Ja,
die haben zusammengefunden.
Ja, exakt. Die konnten ihren Frieden miteinander machen. Ja,
und dann ist aber doch, was ich immer sage, man muss den Tod begreifen. Das, was ich immer sage. Und weil ich immer den Leuten auch sage, jetzt sagt mir doch nicht immer der Sarg, es muss zubleiben. Wir waren da und da, lass es gut sein. Mach auf, schau es dir an und warte ab, was mit dir passiert. Ja. Das muss nicht negativ sein, ganz im Gegenteil, kann auch positiv sein. Das war für mich so ein positives Beispiel, ne? Und wie gesagt, nie respektlos den Verstorbenen gegenüber. Du hast die Schuhe nicht angehabt. Du weißt nicht, in welchen Schuhen der Mensch da gelaufen ist. Da habe ich auch gar nicht zu urteilen. Ne? Ich sage ja auch oft anderen, zieht meine Schuhe an, dann wisst ihr, was läuft. Umgekehrt muss ich das aber auch dann hinnehmen, wenn ich einen Menschen sehe und denke, boah, das heißt jetzt, der einen Suizid begangen hat oder sonst was. Man muss immer wissen, was ist da gerade passiert in dem Kopf. Warum ist es jetzt gerade so? Und da habe ich nicht zu urteilen. Da habe ich die Uhren auf Null zu stellen. Nicht mehr und nicht weniger.
Das ist ein schönes Schlusswort, Volker, für unsere letzte Folge im Jahr 2024.
Sind wir schon wieder so weit?
Sind wir schon wieder so weit. Aber ich würde sagen, wir haben 2025 viel vor. Wir sind ja immer dabei und denken, jetzt werden wir mal flotter. Jetzt schaffen wir es mal, alle zwei Wochen eine Folge aufzunehmen. Das weiß ich nicht, ob wir das schaffen, aber einmal im Monat, das sollten wir hinkriegen, Volker. Nächstes Jahr 12 Folgen.
Ich bin dabei. Wie gesagt, mir macht halt immer viel Spaß, erstens mit dir zu plaudern, das ist immer sehr schön. Und das Nächste ist, ich kriege ja die Reaktionen der Hörer mit. Und ich weiß ja manchmal gar nicht, ist ja völlig anonym, dieses Zuhören und Podcast. Weiß ja noch, wenn mich gefragt hast, wegen dem Podcast, dass ich das erstmal googeln musste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da schon fasziniert von. Mir macht das Spaß. Ich plaudere gerne mit dir ein bisschen.
Ja, mir auch. Ich kann das nur so zurückgeben. Und wir freuen uns natürlich darüber, dass ihr uns alle so bereitwillig immer noch zuhört. Und freuen uns immer über Input. Nutzt die Chance, uns über Instagram zu schreiben. Gerne mal einfach unter einen Beitrag. Jetzt wird es ja auch wieder einen Beitrag geben zu dieser Folge, wo ich sehr wahrscheinlich einfach mal ein Foto von diesem illustren Arbeitsplatz im Partykeller posten werde. Mal gucken, was uns sonst noch so in den Kopf kommt. Vielleicht, Volker, schickst du morgen einfach mir noch mal so ein paar Impressionen von deinem Alltag gerade in diesen Tagen, vor den Tagen. Ja. Und dann packen wir das einfach mal als kleines
Sammelsurium. Ich kann dir mal, wenn du möchtest, oder euch, kann ich mal die Bilder zeigen von diesem Wachs und alles, wo man mit rekonstruiert. Ja. Das kann ich mal machen. Das ist bestimmt mal interessant, damit man so was mal sieht.
Mach mal, das finde ich toll. Ja. Dann machen wir ein kleines Sammelsurium zu dieser kleinen Potpourri-Podcast-Folge, wo alles so ein bisschen drin vermischt wurde. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr zugehört habt und wir hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder und bleibt uns bis dahin alle gesund und gewogen. Tschüss.
Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Macht es nicht so hektisch. Genießt die Zeit. Wir wissen alle nicht, wie lange wir noch haben und kommt gut ins Neue. Und Dankeschön fürs Zuhören. Bis dann mal. Ciao.
Mehr Infos und Hintergründe gibt's auf Instagram unter jessi.blöhm.